Herzlich willkommen beim Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien. Sie hören die Aufzeichnung der Abschlussdiskussion im Rahmen der Fachtagung Ökonomisierung und Digitalisierung – Sargnägel der Bildungsreform am 24.09.2018 an der Pädagogischen Hochschule Wien.
Abschließende Podiumsdiskussion. Ich stelle vielleicht die Runde kurz vor und beginne hier gleich links bei mir. Professor Dr. Thomas Strasser hat hier eine Hochschulprofessur für Fremdsprachendidaktik und technologieunterstütztes Lehren und Lernen. Vizerektor für Lehre, Forschung und Internationales an der Pädagogischen Hochschule Wien ab Oktober 2018. Daneben Professor Dr. Andreas Schnieder unter mehreren Funktionen, unter anderem Vorsitzender des Qualitätssicherungsrats für Pädagoginnen und Pädagogenbildung. Links davon Landesschulinspektor Dr. Rupert Koratzer, Landesschulinspektor für Sonderschulen und Inklusion. Und die beiden Hauptreferenten brauche ich nicht mehr vorstellen, glaube ich. Ja. Dann beginne ich vielleicht gleich links von mir. Herr Strasser, guter Unterricht, wenn man ihn so betiteln will. Wir haben das in den letzten Jahrzehnten immer wieder aus verschiedenen Perspektiven gehört, was guter Unterricht sein könnte. Also wirft man die Frage vielleicht jetzt neu auf und sagt, guter Unterricht mit digitalen Medien. Wie kann man sich denn vorstellen, dass man sagt, das wäre es, so wäre das sinnvoll gestaltet?
Naja, als Sprachdidaktiker und Pädagoge ist das ein bisschen eine Fangfrage, die Frage nach dem guten Unterricht. Aber generell geht es vor allem im Kontext der Digitalisierung, des digitalen Lernens darum, authentisch zu sein. Und ich nenne da jetzt nicht die Hilbert-Meyerschen Ansätze des guten Unterrichts, obwohl es die auch im Blended Learning Kontext gibt. Fakt ist, und was ich halt immer wieder beobachte, ist, dass relativ vernünftiger Unterricht mit digitalen Medien vermischt funktioniert. Das ist jetzt keine revolutionäre Ansicht, diesen Ansatz kennen wir. Der Ansatz des Blended Learnings, des vermischten Lernens, wo sich Analoges mit Digitalem trifft. Was mir aber in dieser Diskussion des unter Anführungszeichen guten Unterrichts mit digitalen Medien sehr wichtig ist, ist, dass wir uns endlich einmal von dieser Mehrwertsdiskussion von digitalen Medien abwenden. Das heißt, es geht nicht mehr darum, über einen sogenannten vermeintlichen Mehrwert von digitalen Medien zu sprechen. Denn die digitalen Medien in ihren unterschiedlichen Facetten auch im Unterricht eingesetzt, sei es jetzt mit gewissen Tools, sei es jetzt mit grundsätzlichen unterrichtlichen Ansätzen, sollte im Endeffekt interdisziplinär gedacht werden und eigentlich als integratives Prinzip. Das heißt, digitale Medienbildung in all seiner definitorischen Breite sollte nicht als Mehrwert gesehen werden, sondern aktiv im Unterricht fächerübergreifend eingesetzt werden. Ich gebe da ein konkretes Beispiel zum Beispiel. Es geht jetzt nicht darum, im Englischunterricht jetzt ein super nettes Tool einzusetzen, was jetzt da sehr bunt und schnell daherkommt, sondern es geht vor allem auch im Englischunterricht darum, gesellschaftspolitische Implikationen zu behandeln von digitalen Medien. Das heißt, es geht auch darum, Quellkritik von unterschiedlichen Textsorten zu erkennen und nicht immer nur um einen bloßen technologischen Determinismus. Und ich nenne das immer gern auch ein bisschen, wir müssen uns ein bisschen abwenden von so einem sogenannten Bezirksblattphänomen, nenne ich es immer sehr gern, wenn es darum geht, dass Schulen zum Beispiel ausgestattet werden mit Technologie und viele, sage ich jetzt einmal, Entscheidungsträgerinnen und Bildungseinrichtungen glauben nach wie vor, dass IT-Ausstattungsinitiativen auch ein Grundrezept für guten Unterricht sind. Und das ist es nicht, weil ich gebe da immer das Beispiel, wenn ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin eine Grundschule eröffnet, weil ein Interactive Whiteboard installiert wird, lässt sich dann fotografieren, netter Artikel in der Bezirkszeitung und man lässt dann de facto die Lehrerinnen und Lehrer mit der Technologie alleine. Das heißt, zusammenfassend gesagt, möchte ich es vielleicht irgendwie anders formulieren, guter Unterricht mit digitalen Medien wendet sich grundsätzlich von einem technologischen Determinismus ab.
Vielleicht können wir noch darauf eingehen danach, eben, wie sich dann Lehrer, die eben guten Unterricht mit digitalen Medien gestalten wollen, wie sich die das wirklich vorstellen, ab wann sie das umgesetzt haben, ab wann Sie das Gefühl haben, dass Sie diesen neuen Lehrplänen entsprechen, wann Sie wirklich digitalen Unterricht oder Unterricht mit digitalen Medien wirklich quasi dem entsprechen, was erwartet wird. Man hört immer wieder Stimmen aus der Lehrerschaft, dass sie da unsicher sind. Was bedeutet das konkret? Sind es einfache Apps, wo gewischt wird, wo Wissensinhalte nur abgefragt werden? Ist es der Einsatz von grundlegenden Programmen? Also hier ist eine Verunsicherung zu spüren anscheinend. Was ist guter Unterricht? Also vielleicht können wir in einer zweiten Runde dann nochmal darauf ein bisschen eingehen. Herr Schnieder, Ökonomisierung und Digitalisierung in Schulen. Was bedeutet das gerade auch hier im Haus jetzt für die Pädagoginnen und Pädagogenausbildung in Zukunft?
Naja, ich möchte mal zuerst sagen, ich finde es also mal spannend, dass wir dieses Thema hier in dem Haus debattieren. Bin aber jetzt nach dem einen Tag jetzt gar nicht so sicher, wo ich jetzt ansetzen soll. Aber ich versuche es einmal. Weil du auch früher gesagt hast, dass ich da mit mehreren Hüten sitze, das stimmt, so setze ich jetzt an mit dem, wie du mich vorgestellt hast, nämlich da als Qualitätssicherungsratsmitglied. Da haben wir ja, die wir ja zuständig sind, so ein Stück die Curricula anzuschauen, sehr rasch aus vielen Ecken den Vorwurf bekommen, und das war teilweise ja massiv, bis hin zur Ministerin damals und jetzt Minister hinauf, dass wir nicht auf die digitalen Kompetenzen geschaut haben. Und ich habe dann gelassen, und ich bin mir heute nicht sicher und ich bin froh, dass ich so gemacht habe, dann gesagt, na, schauen wir das jetzt einmal gelassener und achtsamer an. Ich glaube, dass wir die digitalen Kompetenzen nicht auf die gleiche Ebene heben können, das ist jetzt meine Meinung, wie die anderen Kompetenzen, die wir im Gesetz festgeschrieben haben, wie soziale Kompetenz, fachliche Kompetenz, pädagogische Kompetenz etc. etc. Das war meine Antwort. Darauf habe ich natürlich großes Erstaunen geerntet, dass ich da als Vorsitzender dieses Rates nicht auf das mit großer Bedacht Acht gebe. Und dann sagt, ja, und wie kommt es dann sonst vor? Sage ich, Moment. Ich glaube, und das habe ich heute ja gespürt, und das ist ein bisschen jetzt mein Punkt, über den ich gern dann mit den zwei Referenten auch gerne ins Gespräch einsteigen möchte, ist, dass ich glaube, dass der Kritikpunkt an dem Thema Kompetenz damit zu tun hat, dass wir sehr rasch, du hast das immer diese Strichelverbindungen genannt, immer klar vorne Eigenschaftswort hingeben und dann machen wir klar die Kompetenz draus. Fachliche Kompetenz, digitale Kompetenz, Gesundheitskompetenz und so weiter. Ja? Damit ruiniere ich mir eigentlich einen sehr wertvollen Begriff. Aber das möchte ich vielleicht als Zweites sagen, warum ich das glaube. Und deshalb war das auch dort meine Antwort. Aber was habe ich dann weiter ausgeführt? Ich habe dann im Ministerinbüro, muss ich damals sagen, Folgendes gesagt. Dass wir eigentlich bei den Curricula nicht drauf schauen, wie oft das Wort digital vorkommt, sondern auf bestimmte Grundhaltungen und bestimmte Grundausgangssituationen. Und eine davon möchte ich bringen, und das ist ja heute auch gebracht worden. Wir sind jetzt in der Gesellschaft ja so weit, dass wir zwar 20, 30 Jahre von Big Data und was weiß ich was alles reden, vielleicht haben wir es damals noch nicht so genannt, und Modelle, wie wir heute gehört haben, durch Jahrzehnte mitgetragen haben. Und dann kommen wir drauf, dass wir eine Datenschutzverordnung brauchen. Warum? Weil wir auf etwas draufkommen, was eigentlich die Basis ist, meines Erachtens, was sehr wohl in Curricula vorkommen sollte. Und jetzt sage ich so, wie gehe ich mit höchst persönlichen Daten um? Und das hat sich sicher durch das digitale Umfeld vehement verändert. Denn schauen Sie, ich darf jetzt ein Beispiel bringen, wenn ich früher von Ihnen eine Handynummer gekriegt habe, habe ich selbstverständlich, bevor ich es ihm weitergeben habe, gefragt, ob Ihnen das recht ist. Wenn ich von dir eine Visitkarte kriege, gehöre ich auch nicht zu den Typen und sage, Berti, du hast gerade die Visitkarten vom Strasser, du hast zwar keine, aber ich gebe es da gleich einfach weiter. Das meine ich, will ja eigentlich dieses Gesetz, die Verordnung. Sie übertreiben es zwar bei manchen Dingen restlos, das ist immer ein Wahnsinn, aber vom Grundanliegen wird jetzt etwas, und das Sven hat das früher seiner Gruppe eingebracht, eine gewisse Ethik nachgeholt, die ja meines Erachtens dazugehört. Also ich glaube, wenn man in einem Curriculum, und das war ja auch deine Frage, auf etwas Acht gibt, dann glaube ich, darauf zu achten, wie gehen wir mit Daten um? Weil früher kann man ja sagen, auch ein Buch, waren Daten drinnen, Informationen, nur in einer anderen Weise abgelegt. Ich glaube, heute ist die Herausforderung, wie gehe ich damit um? Das ist mir eigentlich einmal als ein ganz wesentlicher Punkt drauf zu schauen. Eine zweite Geschichte, die ich für eine Hochschule unumgänglich halte, ist, wie halten wir das Fragen und Reflektieren hoch? Ja, denn das ist heute auch sehr gut auch schon in den Einleitungsworten gekommen, wo ich sehr dankbar war. Wie kann es uns gelingen, dass wir Dinge nicht einfach fraglos hinnehmen? Also wenn in einem Curriculum nirgends auch hervorkommt, dass hier dass das eine Ausbildung ist, wenn sogar eine Bildung die in Richtung geht, stellen wir die Fragen, sind wir selber kritikfähig, etc., etc., sind wir reflexionsfähig, ja, auf dieser Basis, dann werden wir uns auch schwer tun, mit solchen Welten, sage ich einmal, umzugehen. Das heißt, ich meine, das ist die eine Geschichte und die zweite ist mit den Kompetenzen, wo ich ein bisschen die Skepsis habe, warum man das klar alles mit obitrat, entschuldige, wenn ich so sage. Weil ich glaube, es gibt so viele unterschiedliche Kompetenzansätze und muss natürlich jetzt nicht nur im Muss, sondern ich bin davon überzeugt, dass ich glaube, dass der Kompetenzansatz nicht ganz so schräg ist oder dass wir davon reden, weil es geht eigentlich darum, den Menschen, und das spielt in die Richtung, die ich meine, als ein Gesamtes zu sehen, nicht nur von seinen kognitiven, auch nicht nur von seinen Fähigkeiten, sondern auch von seinen Haltungen her, von seinen Einstellungen, von dem, was er an Wissen und Kenntnissen hat. Aber viele sagen, es hat nichts mit Wissen zu tun, das ist ja nicht wahr. Ja, oder was heute auch angesprochen worden ist, auch von seiner Selbstständigkeit, von seiner Selbstverantwortung. Und warum zähle ich das alles so auf? Das sind genau die Dinge, die ich in einem Curriculum für mich erwarte, dass das ein Stück mit drüber kommt. Deshalb heute auch sehr wenig, muss ich sagen, von Multiple-Choice-Geschichten. Ich halte wie mit einer großen Diskussion im Haus. Ich halte wenig davon, dass man mit 300 Leute Audimax voll macht und sie mit 5 Fragen belämmert und jeder schreibt irgendwas hin. Ich halte was davon, dass wir die guten Kolloquien wieder haben. Dass wir miteinander, Kolloquien heißt in der Übersetzung nicht Prüfung, sondern heißt, wir gehen miteinander ins Gespräch. Wir gehen miteinander in was hinein. Ja, weil Intelligenz ist also Intelligere heißt ja verstehen. Und genau das ist für mich die Geschichte zu sagen, wie komme ich in dieses Denken hinein. Und wenn ich das versuche an einer Hochschule, und das ist meine einfache Antwort drauf, das zu prägen, diese Grundhaltungen, ja, und nicht zu glauben, wir sind die großen Inputgeber, sondern zu sagen, wie kann ich das bei jungen Leuten, älteren Leuten, wer auch immer, immer stärker bringen. Und die kommen nach 4 oder 5 Jahren da raus und sagen, Fragen habe ich gelernt, Reflektieren habe ich noch stärker vertieft. Ich habe gemerkt, es geht um meine Selbstbestimmung, ja, und nicht um eine Steuerung von irgendwo. Dann kann ich auch mit solchen viel gelassener, mit Digitalität, Digitalisierung umgehen. Und deshalb bin ich ein bisschen skeptisch, von digitalen Kompetenzen zu reden, weil das läuft eben genau auf das hinaus, was ja der Kritikpunkt ist. Da gibt es so Rezepte, da weiß man, was man hinaus will, da gibt es gewisse Ziele, die werden angesteuert und das muss erfüllt werden. Deshalb habe ich hier meine große Skepsis. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, ich stelle das alles in Frage, aber ich glaube, dass wir zu einem anderen Denken kommen müssen und uns ein gutes, altes, akademisches Denken, wenn ich so sagen darf, erhalten müssen. Dann werden wir auch mit diesen Welten anders umgehen. Sage als letzten Wort aber noch, aber das, was Kollege Spitzer in seinen Büchern präsentiert, heute teilweise, und ich habe sie mir auch selber gesagt, mit einem riesen Fragezeichen versehen. Weil das gibt etwas wieder, da mag er mit seinen Studien alle recht haben. Aber ich sage nur einen Punkt, sich einzubilden, es ist ja heute auch mal angedeutet worden, deshalb möchte ich gerne wissen, wie Sie das sehen, dass man einem jungen Menschen da mit 15 das erste Smartphone gibt und meint, das kann man so dirigieren und steuern, heute auch für ein bisschen zu hinterfragbar, weil was will ich dann da wieder steuern? Ich als Vater, als Lehrer, als Erziehungsberechtigter steuere irgendwas und es war Frankreich heute und ich weiß von französischen Kollegen von mir, die mir vorhin erzählt, das hat man deshalb dort eingeführt, weil die Lehrerinnen und Lehrer nicht Herr darüber wären, dass die während dem Unterricht mit ihrem Handy spielen. Aber ich bezweifle, dass dort das aufgrund von pädagogischen und größeren Überlegungen deshalb gesetzlich eingeführt worden ist. Das ist jetzt meine Hypothese, weil ich da mit 2 konkret einen Kontakt habe und gefragt habe, was habt ihr euch denn da überlegt? Und da habe ich eher den Eindruck, das ist so ähnlich, wenn plötzlich die Drogen in einer Schule Überhand nehmen, muss ich alle Rahmenbedingungen schaffen, dass das absolut nicht mehr möglich ist. Aber die Frage ist, ob man nicht andere pädagogische Schritte setzen müsste. Das ist meine Meinung dazu.
Das beruhigt mich einerseits, ja, weil ich mir gedacht habe, in Zukunft sollen also nur noch Lehrer rauskommen, die unkritisch alles übernehmen und effektiv arbeiten und das gar nicht mehr einordnen können. Das heißt, Change Management bleibt uns erhalten in Österreich, weil diese jungen Lehrer muss man ja auch wieder zuerst verändern, ja, und kann nicht schon als Fertige, die im System alles übernehmen, an Schulen bringen. Ja. Der dritte Bereich, der hier vertreten ist, der Bereich Inklusion. Wie wird das in diesem Bereich diskutiert, Herr Corazza, die Möglichkeiten einer Digitalisierung? Man hört hier immer wieder Entlastung von Lehrern und Lehrerinnen, individuelles Lernen, angepasste Programme, die auf verschiedenen Levels eben Lernangebote für die Schülerinnen und Schüler anbieten. Das wäre eben die Möglichkeit, sogenannte E-Klassen besser zu unterrichten. Was sieht man hier für Möglichkeiten in diesem Bereich Digitalisierung und Inklusion?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich werde sehr ausweichend antworten, weil zunächst einmal die neuen Technologien abzulehnen, abzuwenden, hintanzustellen, hat in der Pädagogik, in der Wissenschaft gute Tradition, wenn man sich nicht mit Neuem beschäftigen will. Ich erinnere, unbekannterweise zum Glück, weil manche Forschungsarbeiten, so wie die von Spitzer, wie auch die von einer gewissen Mariette Stötzsch, immerhin dann ziemlich hochgefahren, damals in der Hochschule Frankfurt, über Comics, sind ja auch zum Glück am Verschwinden, weil irgendwann sind wir auch froh, dass schlechte Texte verschwinden. Und als man im Jahr 1958 erforscht hat, welche unglaubliche Bedrohung Comics für die Jugendlichen sein könnten, also das war noch in der Zeitalter vom Fernsehen, wo die nächsten Warnungen kamen, was immer Gefährliches ist, kam die Meinung der Lehrer rüber, Kinder, die Comics lesen, sie werden vom Lehrer als gemeinschaftsschwieriger, aggressiver, überheblicher, gefühlsmäßig weniger ansprechbar, oberflächlicher, unbeherrschter und labiler, wohl auch vitaler als die Nichtleser von Comics bezeichnet. Also in der Wissenschaft, in der Quasi-Pseudowissenschaft, und Manfred Spitzer kann ich gleich dazulegen, werden immer wieder Warnungen vor dem Neuen ausgesprochen. Wenn Manfred Spitzer zum Beispiel eine Londoner Studie zitiert, wo er 17 Busfahrer mit 17 Taxifahrern gegenüberstellt und beweist, dass Taxifahrer mobiler sein müssen, um zu navigieren in der Großstadt London als Busfahrer, und deren Hippocampus dann nach einigen Jahren Taxifahren größer ist als der von den Busfahrern, und er daher die Schlussfolgerung macht, Computer ist so dumm wie Busfahren und daher ist ein Computer schädlich für die Entwicklung des Hippocampus, dann ist es einfach Polemik oder Unsinn oder Nachmittagsunterhaltung von der Kali-Show. Das heißt, wenn wir jetzt über diesen, dass wir im Bereich der Inklusion, Sonderpädagogik selbstverständlich mit digitalen Hilfsmitteln bestens arbeiten, ja, das viel Entscheidendere ist, wie reflektieren wir, was Lehrpersonen mit digitalen Hilfsinstrumenten und Medien machen im Alltag. Und dieses entscheidende Reflektieren bekommt man nicht, indem man einfach untereinander spricht, was machst du, und wir geben uns Techniktipps und dann kommt der Unsinn raus. Unsere Lehrpläne gehen in die Richtung, vielleicht, wenn wir Pech haben. Man braucht sich nur den Lehrplan für polytechnische Schulen im Bereich angewandte Informatik anschauen. Da steht nur mehr Tippseln drin und Auswerten und Tabellen. Kalkulation und Word verwenden, da steht nicht mehr drin, was der alte AHS-Lehrplan, viel zu klein NMS-Lehrplan unter Informatik verstanden hat, nämlich Kritikfähigkeit, Mündigkeit und solche Dinge und Quellenkritik. Also jetzt, um es klar zu machen, wenn wir jetzt nachdenken, in welche Richtung läuft das, dann würde ich sehr stark nachdenken, vor allen Dingen mit Günther Anders, wenn er von einer bestimmten prometheischen Scham spricht. Was meint er mit der Scham, prometheischen? Er meint, dass der Mensch angesichts seiner Produkte in deren Perfektion nicht mitwachsen kann. Das heißt, die Produkte, die Menschen herstellen, erreichen Stadien der Perfektion, die der einzelne Mensch nicht erreichen kann. Wenn man sagt, okay, das ist klar, natürlich kann ein Auto schneller fahren und ein Computer besser vernetzen und besser Schach spielen, das hat aber eine Wirkung auf Menschen. Was passiert mit Menschen? Wie gehen sie damit um, wenn sie feststellen, dass Dinge, die sie herstellen, perfekter sein können als sie selbst? Und das sind eigentlich die Prozesse, die man hier nachdenken muss. Was passiert, wenn wir Technologien haben, die in sich den Willen tragen, und das hat Anders bitte in den 70er Jahren geschrieben, zu expandieren, das ist eigentlich eine Form von metaphysischen Expansion, um zu einem Funktionsganzen zusammenzuwachsen. Und wenn jemand die 10 Thesen bei Günther Anders liest, in der Antiquiertheit der Maschinen, kommt völlig klar raus, das industrielle Zeitalter hat ein Postulat, lasst nichts Verwendbares unverwendet. Dieses Postulat hat Kapitalismus, hat die Gesellschaft, haben wir seit der Aufklärung mitbekommen. Uns kann Adorno, Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung warnen vor, lass nichts Verwendbares unverwendet, was man damit auch alles treiben kann. Das ist eine der großen Erklärungen für die Dialektik der Aufklärung von Adorno. Und wenn man jetzt nichts Verwendbares, also wenn man alles Verwendbare auch wirklich verwendet, dann stellt sich die Frage, und das hat Günther Anders auch im Zeitalter des Atomkriegs, also der Atomgefahr geschrieben, dürfen wir das, was wir können, und erzeugen wir nicht mehr, als wir überhaupt verantworten können? Das war die große Verantwortungsfrage vom Atomkrieg, die Verantwortungsfrage vor der Umwelt. Und jetzt kommt das Interessante, er hat über die Seele der Maschinen geschrieben. Die Maschinen haben für sich einen Expansionsdrang, vergleicht es mit Wille zur Macht bei Nietzsche, und durch diesen Expansionsdrang werden die Maschinen immer komplexer und wachsen zu einem Funktionsganzen zusammen. Das hat in den 70er Jahren geschrieben. Und dieses Zusammenwachsen zu einem Funktionsganzen wertet die einzelne Maschine, das einzelne Gerät ab. Das wird ein Teil einer Masse und heraus kommt eine fast schon religiös anmutende Gesamtmaschinerie. Und wenn man das jetzt vergleicht mit Entwicklungen, was Internet bedeutet, vergleicht mit einer gesellschaftlichen Spiegelung, wie funktionieren Diktaturen, wie funktioniert Faschismus, wie funktionieren große Systeme, die Menschen gefügig machen wollen, dann gibt es eine einzige Antwort und die bieten die Pädagogen auf dieser Welt. Die heißen, es gibt eine Mündigkeit und was ist Aufklärung, ist das Basiswerk jedes Lehrers und das Selbstdenken kann niemand abnehmen und die Unmündigkeit ist immer selbstverschuldet. Ich rede hier nicht im Inklusionsbereich, aber ich rede hier von jenem Bereich, von dem wir sprechen müssen. Das heißt, Unmündigkeit ist selbstverschuldet. Das ist kein Fremdverschulden, das ist ein Selbstverschulden. Das heißt, unser Auftrag ist, diese Formen der Pädagogik hervorzuziehen, mit Philosophie Reflexionen zu machen, aber ja nicht zu verfallen mit Trivialargumenten à la Spitzer oder was halt Pädagogik immer, zu warnen vor einer Technologie. Es geht um eine sinnvolle Verwendung und dafür brauche ich einfach Individuen, die wirklich mündig sind.
Stichwort Mündigkeit. Wenn wir über Change Management reden, dann impliziert das quasi eine Veränderung. Von etwas Altem soll in etwas Neues verändert werden. Mich würde interessieren, die Lehramtsstudierenden in Deutschland, das wird ja in eine Richtung gehen, wo man ja vielleicht nachher gar nicht mehr viel verändern muss, die ja schon quasi nach gewünschten Vorgaben rauskommen. Ja? Auch da gibt es ja schon einige Berichte aus Deutschland, wo auch Studierende sich schon auflehnen, die das durchschauen. Wie sieht die Lehrerin, der Lehrer gegenwärtig in Deutschland aus, den man eben nicht mehr verändern muss?
Unschönes Thema. Meine Beobachtung, ich habe dazu keine empirische Studie gemacht, meine Beobachtung ist, dass die Struktur, wie heute das Lehramtsstudium läuft im Post-Bologna-Zeitalter, plus die Art und Weise, wie gerade in den sogenannten Bildungswissenschaften gelehrt oder was da gelehrt wird, dazu führt, dass Studierende diese Grundsatzfragen, die wir jetzt hier mal aufreißen, in der Regel so nicht diskutiert werden. Sondern es kommt eine Unhinterfragbarkeit sogenannter empirischer Forschung einerseits, die quasi bestimmte Vorgaben setzt, plus ihre eigene Schulerfahrung, die teilweise dann schon durch eine Post-PISA-Schule geprägt ist, die ein Bild ergibt, dass irgendeine Art von reibungslosem Funktionieren von Unterricht einerseits und von Lehrerseits andererseits das Ziel sei. So, also, sie fragen in der Regel nicht, warum soll ich das machen oder ist das gut, sondern ja, vielleicht noch, wie mache ich das und das war's. Also diese Adaption auf das, was gefordert ist, halte ich tatsächlich für ein gravierendes Problem, gerade jetzt der reformierten Lehrerausbildung. So zu sprechen ist immer insofern ungerecht, Und auch wiederum nicht richtig, weil wir es immer noch und immer wieder mit jungen Menschen zu tun haben, die gerne Lehrerinnen und Lehrer werden wollen und die sehr oft auch irgendeine sehr wohl positive Idee dabei haben. Also insofern ist es immer noch und immer wieder möglich und nötig, eben mit den jungen Leuten was anderes zu diskutieren. Interessanterweise geht das. Es ist vielleicht hier und da schwieriger, weil man in der Regel überall bei Adam und Eva anfangen muss oder bei Comenius oder sonst wo. Also die Selbstverständlichkeit erstmal überhaupt herstellen muss, dass man über solche Fragen nachdenken kann und darf. Und das ist jetzt meine Erfahrung zugleich, ihnen aber dann schon mit bearbeiten muss, die Frage, was passiert, wenn ich mit so einer Selbstständigkeit dann ins Schulsystem reingehe. Weil es ist natürlich so, dass die Absolventinnen und Absolventen, die vielleicht nicht ganz so reibungslos funktionieren, dann in Deutschland in der zweiten Lehrerausbildungsphase, Referendariat, teilweise sehr übel durch die Mangel gedreht werden. Das heißt, wir müssen, da sehe ich dann tatsächlich auch unsere Verantwortung, man muss quasi diese Ebene direkt schon mitdenken. Jetzt nehme ich nochmal Bezug auf Herrn Corazza, weil Ihre Aussage widersprüchlich war. Die angeblich vulgäre Kritik, vielleicht müssten wir all das weniger diskutieren, wenn wir nicht bei Comiclesern in die Schule gegangen wären. Das wissen wir nicht. Also ich bin jetzt böse. Den Topos der Kritik damit abzutun, das hätte immer schon diese Kritik gegeben, halte ich für eine sehr schwache Kritik. Und wenn ich anders richtig verstanden habe, dann geht es ja gerade darum, angesichts des Ausbreitens der Technologie sowas wie moralische Fantasie zu entwickeln. Das heißt tatsächlich über die Grundfragen in einem freien Denken nachzudenken und sich darüber ein Ding zu bilden. Und ich möchte auch noch ein Wort doch nochmal zur Digitalisierung sagen. Ich weiß nicht, ob man das so spät am Nachmittag nochmal hinkriegt. Also wenn man sich das ganz ernsthaft überlegt, worum es dabei eigentlich geht, wenn es so wäre, wenn es nur darum ging, Herr Strasser, um guten Unterricht mit digitalen Medien, dann würden wir heute hier nicht sitzen. Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals eine Diskussion über die Overhead-Projektorisierung der Bildung gegeben hätte. Ja, der Overhead-Projektor war eine technische Innovation, hochpraktisch, den hat man gerne als Lehrer eingesetzt, da wo er sinnvoll war, und es gab sehr viele, ja, oder der DIA-Projektor bei mir als Kunstlehrer, sehr praktisch. Jetzt will ich sagen, hier hat er sie noch alle. Also, wenn es nur darum ginge, hier wären nützliche Medien, die ich fachlich begründet in der Fachkompetenz, also Kompetenz als Zuständigkeit der Lehrerinnen und Lehrer einsetzen könnte. Und wenn ich darüber mich unterhalten würde, so, dann hätten wir diese Diskussion nicht. Sobald es um Digitalisierung als Querschnittskompetenz geht, habe ich die normative Anmaßung, eigentlich einen letztlich bildungstheoretisch unbegründeten Inhalt quer durch alle Fächer reinzudrücken, der in der Schule in der Form nichts verloren hat. Also entweder ist es Technik, Medium, dann gehört es in die fachliche Zuständigkeit der Lehrer, dann weiß der Mathelehrer, dann weiß der Geschichtslehrer, dann weiß der Kunstlehrer sowieso schon längst viel besser, was ich damit machen kann und was ich damit nicht machen kann. Ja, dann ist es vielleicht nur eine Frage von Ausstattung, okay. Alles andere geht es um eine andere Frage, und ich glaube, das ist ja auch das, worüber wir heute Morgen eigentlich gesprochen haben. Welchen normativen Anspruch nimmt eigentlich dieses Ding Digitalisierung ein?
Frage, die sich hier stellt, ist immer, wenn es so eine Materie wird durch alle Fächer eben, wo bleibt dann die Gegenstandsorientierung vom Gegenstand selber aus? Ob er dann quasi der Gegenstand selber aus gewisse Notwendigkeiten zur Digitalisierung aufwirft oder nicht, und nicht umgekehrt die Digitalisierung den Gegenstand quasi überschwappt. Ja. Im Alltag sehe ich es momentan eher noch so, dass die Leute, die Kolleginnen und Kollegen an den Standorten die Digitalisierung quasi machen, im Sinne von, machen wir etwas mit digitalen Medien, damit es abgehackt ist, damit wir zum Teil, auch das ist jetzt böse von mir, zum eigentlichen Gegenstand wieder zurückkehren können. Also es ist quasi eine Art Abarbeiten. Ja. Nach außen hin muss ja wieder im Rahmen der Ökonomisierung etwas vorgewiesen werden. Man wird ja überprüft, man wird ja gefragt, hast du da was gemacht? So wie bei vielen anderen Themen auch. Und man weist etwas vor, weist es nach und damit ist es wieder auch für die Leiter und Leiterinnen abgehakt und man kann wieder zum Gegenstand. Also ich glaube, hier ist noch viel zu tun im Sinne von, ob jeder einzelne Gegenstand, den einzelnen Fachdidaktiken das angeht, wo ist dieser sinnvolle Einsatz aus dem Gegenstand heraus. Ja. Letzte Frage noch an den Herrn Lankau, dann können wir die Diskussion sehr gern noch mehr öffnen. In dem einen Setting, wo ich dabei war in Ihrem Workshop, Comenius ist vorgefallen, also der Lehrer als Medium, das Medium als Lehrer. Wie wird das in Zukunft also sein? Übergeben wir das quasi an die Digitalisierung, an die Programme, an diese Stimmen, die uns sagen werden, was zu tun ist, übergeben wir quasi unser pädagogisches Grundgeschäft in Zukunft. Und was bleibt dann übrig für uns? Das haben wir ein bisschen im Workshop diskutiert, aber jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das in einem größeren Rahmen zu diskutieren. Also quasi werde ich als zukünftiger Lehramtsstudierender eben schon zu Beginn wissen, naja, ich werde ja eigentlich managen den Classroom, ich werde eigentlich eben was einfordern, Deadlines vorgeben, sonst bin ich vielleicht mehr Sozialcoach oder Berater oder werde ich noch lehren? Ja, also quasi ist die konkrete Frage, sind wir kurz davor, es völlig abzugeben, das Lehren, das Führen zum Wissen aus unseren Händen weg?
Perspektivisch kann ich das natürlich nicht verbindlich beantworten, das wäre eine Prognose. Ich kann aber als Pädagoge und Bürger und Demokrat darauf hinweisen, dass diese Tendenzen da sind und wenn wir die Parameter entsprechend einstellen und Herr Schmiede hat es ja schon angesprochen, Qualitätsmanagement, das heißt, wenn wir die Parameter des Quality Management oder des Total Quality Management auf soziale und pädagogische Strukturen übertragen, dann fangen wir uns damit Probleme ein, das heißt nämlich in Definitionen, was hinten rauskommen soll, das ist das Humankapital, das ist ein Produkt, das heißt auch, dass wir kleinteilig prüfen müssen, also kleinteilige Lernstandsprüfung, für die wir die empirische Forschung dann einsetzen können, das heißt, verkürzt gesagt, wenn ich die Parameter des Quality Management auf soziale Strukturen und auf Lernprozesse einsetze, muss ich auch die Parameter der automatisierten, industrialisierten Produktion übernehmen. Können wir wollen, aber dann kriegen wir maximal das chinesische oder asiatische System. Das heißt, dass dann unsere 10-Jährigen oder 8-Jährigen aus dem Fenster springen, wenn sie Klausuren nicht bestehen, weil sie dann mit der verhauenen Klausur bestimmte Universitäten nicht mehr besuchen können und damit der Lebensweg vorgegangen ist. Ich überspitze ein bisschen, aber das ist die Konsequenz von Quality Management. Der zweite Punkt ist, glauben wir wirklich im Ernst, dass wir Leben und das individuelle Leben und Biografien und Persönlichkeiten vermessen können? Das ist ja das, was ich im Vortrag kurz angesprochen habe mit dem Dataismus. Wir sind im Moment dabei zu versuchen, alles zu vermessen und alles mit messbaren Parametern zu hinterlegen. Wir verlieren dabei das Individuum, wir verlieren dabei das Humane, das, was uns als Menschen ausmacht. Meine Forderung, These und dafür agitiere ich auch ganz gezielt, zu sagen, wir haben andere Aufgaben, wir müssen das Individuum stärken, wir müssen den Widerstand stärken, wir müssen, und da bin ich sicherlich anderer Ansicht als Herr Grazer, wir müssen sehr genau darüber reflektieren, welche Folgen Technik haben. Ich denke an die lange Tradition des deutschsprachigen Raums mit Technikfolgeabschätzung, wo sich zum Beispiel die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler hervorgetan hat, dass es sowohl bei Atomkraft und Atomwaffen reflektiert wurde, welche Folgen es haben kann. Das Gleiche gilt für die Umweltpolitik und es gilt noch viel stärker für die Digitaltechnik, die historisch betrachtet komplett aus dem militärischen Bereich entwickelt wurde. Es wird in einem Workshop für ihn angesprochen. Wen das interessiert, der solle das aktuelle Buch von Levine lesen, noch nicht auf Deutsch, aber auf Englisch, wo deutlich wurde, dass der Computer als theoretisches Instrument Patent benutzt wurde, aber dann auch John von Neumann von der amerikanischen Regierung 1941/42 darauf hingewiesen wurde, dass er dieses Instrument zur Steuerung auch der atomaren Prozesse einsetzen soll. Und diese Form der Digitalisierung haben wir heute noch. Die Kontrolle und Steuerung ist damit implementiert. Das sind die Grundsatzentscheidungen als Pädagogen, als Bürger, als Demokraten, weil die Folgen dieser Ausrichtung an der Vermessbarkeit des Menschen und der Steuerbarkeit des Menschen, die haben wir heute schon. Das sind die Kollegen aus dem Silicon Valley. Sie wissen, dass mittlerweile mehr Psychologen als Programmierer im Valley zugange sind, deren Aufgabe es ist, uns als Benutzer möglichst lange an den Bildschirmen zu haben, weil nur dann entsprechend damit Geld verdient werden kann. Einen Satz noch bitte, Herr Corazza, ich weiß gar nicht, wie Sie auf diese Polemik gegenüber Herrn Spitzer kommen. Es ist mir unverständlich, er hat einige scharfe Positionen, aber das Ganze ist wissenschaftlich belegt. Man muss die Interpretation der Studien nicht nachvollziehen, aber er arbeitet sehr explizit wissenschaftlich. Und vielleicht zu Ihnen noch, Herr Schnieder, wenn wir die Kompetenzen, die Kompetenzorientierung, die können wir meines Erachtens gerne aufgeben, wenn wir die alten ursprünglichen Begriffe dafür wieder einnehmen, können, Wissen und Fertigkeiten, das ist die reguläre Übersetzung von Technik, und dieses Können, Wissen und Fertigkeiten unterscheidet sich von den Kompetenzen darin, dass sie nicht messbar sind, sondern nur im dialogischen Prozess erlebbar, darstellbar und erfahrbar. Das heißt, es gibt keine Wissensraster und Wissensstufen, die man messen kann, im Gegensatz zur Kompetenzorientierung. Aber letztendlich geht es um die Grundsatzfrage, haben wir einen vermessbaren Mensch oder nicht? Der zweite Punkt ist an Sie dann gerichtet, wenn es auch wissenschaftlich belegt, keinen Mehrwert gibt beim Einsatz von digitalen Medien im Unterricht, wie begründen Sie diese enormen Kosten und auch die enormen psychologischen, sozialen, medizinischen Schäden, die wir heute schon belegen können, durch den missbräuchlichen Einsatz von Bildschirmmedien?
Schnieder vielleicht?
Ich möchte vielleicht da gleich auf das Einsteigen zum Schluss mit den Kompetenzen, wenn man das schon anliegen ist, weil ein Kriterium hat mir im Prinzip jetzt gefehlt, Sie haben die drei aufgezählt, aber das vierte, was mir wichtig ist, ist dieser starke Blick auf die Selbstverantwortung. Ja. Das heißt, in meinem Kompetenzbegriff kommt gerade das mit der Selbstverantwortung vor und der ist natürlich auch, da haben Sie recht, nicht in dem Sinn messbar, aber das halte ich für eine spannende Geschichte. Und ich möchte dem auch dazulegen, dass ich glaube, und dem stimme ich auch zu, dass wenn wir heute im Rahmen von Digitalisierung ins Gespräch eintreten, ist für mich zum Beispiel wichtig, und ich nehme noch einmal die Frage von dir als Erste noch einmal auf, weil ich mir das auch aufgeschrieben habe. Geht es nicht heute auch sehr darum, dass wir gerade in einer oft so sogenannten evidenzbasierten Gesellschaft aber eine Geschichte sehr wenig reflektieren und auch bei unseren Pädagoginnen grundlegen, wie schaut das aus mit der Glaubwürdigkeit der Inhalte? Denn gerade eine digitalisierte Welt liefert rasch, schnell, das ist ja heute auch gesagt worden, Inhalte, da sogenannte Daten, was auch immer das sein möge. Und ich glaube, man muss in der Pädagoginnenbildung ganz stark auch Dinge in den Vordergrund stellen, sind, wie gehe ich mit so einem Material um, ja, das ich hier sehr rasch finde, und was hat es damit zu tun, wie viel Glaubwürdigkeit schenke ich dem und wie gehe ich damit um? Und ich komme dann noch einmal auf das zurück, was mir schon bedeutsam wäre in einer akademischen Ausbildung, dass ich sage, es kann ja nicht nur darum gehen, wie viel Mastertitel man am Ende der Reise hat, sondern ich glaube, das Grundlegende, auch das, was wir sehr wohl auch immer in diesem Hochschulbereich stark gepflegt haben, ist, wie gehe ich damit um mit Prozessen, wo ich etwas aushandle. So unglaublich für mich ein demokratisches Grundprinzip. Wie komme ich so weit, dass ich etwas entscheide? Ja? Wie kann ich etwas auswählen? Das sind für mich Dinge, die grundlegen, dass ich dann auch nicht so die großen Ängste haben muss, dass da plötzlich eine gewisse ein digitales Umfeld vorhanden ist. Und mein Kritik bei Spitzer ist nur der, dass ich mir sage, es mögen ja seine Studien alle richtig sein, aber die Konsequenzen, die er bringt, sind für mich als einer, der sich schon ein Stück auch mit einer konkreten Umsetzung in unsere Jugendwelt hinein beschäftigt, dass es ja nicht sein kann, dass ich bei einer Talkshow, ich habe die selber gesehen, mit ihm im Auftritt in der ersten Reihe meinen 21-jährigen Burm auftreten lasse und der muss dort aufstehen, wie ist mir vorkommen, wie bei den Scientologen, und legt Bekenntnis ab, dass er seinem Vater gegenüber dankbar ist, dass der ihm mit 12 Jahren den Fernseher weggenommen hat, den er sich selber finanziert hat, und erst mit 15 das Handy wieder in die Hand gedrückt hat, und als 21-Jährige hat er sich dafür bedankt. Warum habe ich das Beispiel gebracht? Weil ich habe das dort unglaublich diktatorisch und steuerungsmäßig in einer Art gefunden, wo ich sage, er macht genau das Gegenteil von dem, was er sichtlich bewirken will. Das ist für mich die Problematik. Dass ich zwar sage, dass als Wissenschaftler sicher ordentlich seine Studien, da wage ich mir wirklich als einer, der da zu wenig Einblick hat, eine Kritik zu üben. Aber was mich stört, ist, dass die konkrete Umsetzung, ja, für mich die ist, wie gehen wir damit um? Und wir sind ja auch in einem Haus, wo die jungen Leute sagen, ja, das verstehen wir alles, aber wie gehen wir dann im Schulalltag, das, was ja auch der Thomas Strasser in dem Sinn angesprochen hat, wie tun wir dann konkret damit? Ja, weil zu meinen, so wie es Frankreich macht, ich verbiete einfach, dass ich am Hauseingang alle Handys abkassiere. Also da kann ich als Vater von X Kindern, sage ich immer, nur lächeln. Ja, weil das schaue ich mir an. Also wie das funktionieren soll. Oder zum Beispiel auch das Beispiel, das Sie gebracht haben, und Sie bin noch näher interessieren von heute am Morgen. Sie haben gemeint, dass ich eigentlich, vielleicht drücke ich es jetzt zu einfach aus, dass man zwei Computerwelten betreibt. Die eine, die geschlossen weg vom Netz ist, und die andere, die ins Netz hineingehängt ist. Ich kann Ihnen nur sagen, so mache ich es jetzt, damit ich der Datenschutzverordnung entspreche, dass ich meine Buchhaltung auf einen extra Ordner habe, auf einen extra Computer habe, den ich vom Netz nehme und nur dann anschließe, wenn ich wirklich was an den Steuerberater übertrage, und sonst sperre ich ihn in den Tresor ein. So habe ich das eine verstanden. Und das andere, wo ich im Prinzip mich unterhalte, Spaßgesellschaft, habe ich im Netz hängen. Jetzt frage ich mich, ich verstehe das von der Idee her, aber nur ist das wirklich, wenn ich mir heute die Jugendgesellschaft, die Generation, ich weiß nicht, XYZ, irgendwie man die heute alle nennen möge, ist das wirklich umsetzbar? Oder ist es nicht wichtiger, dass junge Leute, dass man so sagt, ich habe diese digitalen Welten, es gibt diese Maschinerien, wie auch immer wir sie nennen, aber im Grunde geht es doch darum, wie ich junge Leute dazu bringe und auch ihre Pädagoginnen und Pädagogen, wie sie darüber reflektieren, was sie da tun. Denn diese Overhead-Gesellschaft, aus der Schullandschaft komme ja ich, wie war das? Jeder hat einen Overhead-Projektor braucht und ich komme aus der Generation, wo die Chemie- und Physiklehrer ihre Overhead-Folien draufgelegt haben und die mal abgeschrieben, die haben es daheim gemacht, aber der Overhead-Projektor hat doch die Idee gehabt, dass ich den Blickkontakt zum Schüler habe und da mitschreibe und nicht den Bo zu den Schülern zeige und auf der Tafel schreibe. Das war so ein bisschen mit, sage ich jetzt vereinfacht gesprochen. Nur darüber, nur warum ist das passiert? Weil wir auch dort nur einfach eine ordinäre Technologie eingeführt haben, ohne darüber zu reflektieren. Deshalb glaube ich, der Punkt für mich ist, nicht die Ängste zu verbreiten, wie furchtbar ist das alles mit Big Data, sondern die Frage ist, wie kann ich ein Fragender bleiben, ein Reflektierender, der sich sagt, was tue ich da eigentlich? So ganz im altgriechischen Sinn, zu sagen, immer wieder die Fragen zu stellen und die hochzuhalten, selbst wenn es anschauen auf den Wecker geht, immer noch einmal eine Frage zu stellen. Das ist für mich ein bisschen der Ansatz, den ich bezeichnen würde für ein Hochschulstudium. Vielleicht nur einer der Ansätze.
Darf ich vielleicht zwei Sätze dazu sagen? Glaubwürdigkeit der Daten ist ein grundsätzliches Problem, aber es ist ja auch eines der Themen, die dann immer formuliert werden in der Schule. Die Schülerinnen und Schüler sollen recherchieren. Ich gebe an der Stelle nur zu bedenken, dass wir als Wissenschaftler nicht einfach so im Netz recherchieren, sondern wir haben eine Fachbibliothek, auf die ich zugreife. Wir haben Fachbibliothekarinnen, die ich, wenn ich mich in ein neues Thema einarbeite, auch durchaus unterstützen. Ich greife auf Fachbibliotheken, auf Fachzeitschriften zurück. Ich bin im geschlossenen Netz, also bei uns dieses Bibliotheksverband Baden-Württemberg und Bayern, also Süddeutschland. Das heißt, ich arbeite als Wissenschaftler, der studiert und promoviert hat, wissenschaftlich, indem ich auf vorselektiertes Material zugreife. Und diese freie Recherche im Netz, das bin nicht nur ich als Wissenschaftler überfordert, sondern Schüler und Schülerinnen noch viel mehr. Wir müssen dann bei dieser angeblichen Recherche auch dafür sorgen, dass wir Wissensbestände vorbereiten. Also mein Begriff dafür ist Bildungsserver. Das sind qualifiziertes, das ist geprüftes Material, das ich in der Schule einsetzen kann, wo Schülerinnen und Schüler zugreifen können, auch die Lehrer zugreifen können, möglicherweise auch was hochladen können. Es gibt ja viele positive Beispiele, wo Lehrkräfte auch Material erstellen. Das heißt, da müssen wir auch sagen, Recherche im Netz, Entschuldigung, 99% des Netzes, wie Weizenbaum sagt, ist ein großer Müllhaufen. Man findet Perlen, aber man muss sie zu finden wissen und auch das muss man vermitteln. Das ist natürlich Gegenstand auch des Unterrichtes. Ansonsten werden wir sowas wie Fachinformationsdienste aufbauen. Der zweite Punkt, nur kurz, getrennte Systeme, das ist das, was die Industrie heute schon macht, weil sie können Rechner im Netz einfach physisch nicht sichern, mit dem Ergebnis, dass alle relevanten Daten, und ich denke zum Beispiel an sowas wie Gesundheitsdaten, wie Sie werden auch die Gesundheitsdaten hier einführen oder die Gesundheitskarte, dass wir erst geschlossene Systeme dafür einbinden müssen, dass man sagen kann, die Daten, Sie machen es, haben es am Beispiel Ihrer Steuererklärung gemacht, das ist noch viel wichtiger für Betriebsdaten, das ist noch wichtiger für Gesundheitsdaten. Das heißt, dass wir die technischen Infrastrukturen so aufbauen, dass wir geschlossene Netze haben und die Kritik an dem, was sich am Internet entwickelt hat, als wirklich konsumorientiertes und fremdgesteuertes System, das kommt ja gerade aus dem IT-Bereich. Ich denke nur Tim Berners-Lee, Jaron Lanier, Keen, wie sie alle heißen. Leute, die das mitentwickelt haben, die sagen, es ist in die falsche Richtung gelaufen. Und im Moment haben sich daraus Kontrollstrukturen entwickelt, so im Dienste von Monopolen, also IT-Monopolen. Und unsere Aufgabe ist, diese IT-Systeme anders zu konzipieren, datensparsam, auch Daten werden wieder gelöscht, mit Kontrolle der Daten durch die Nutzer und. Das ist die Aufgabe, wo ich zum Beispiel nicht verstehe, warum wir Europäer mit unserem Verständnis, auch dem technischen Verständnis, sagen, wir bauen eine eigene Infrastruktur auf, nicht jetzt als Deutscher oder Österreicher, sondern mit den Kollegen in Europa zusammen, nach den Parametern, die unseren rechtlichen und unseren juristischen und auch den ethischen Parametern entsprechen. Datensparsam, keine Transparenz der Daten, keine Profile. Daten von Jugendlichen werden gar nicht profiliert. Das, was in Amerika stattfindet, COPPA, Children's Online Privacy Property Act, Daten von Kindern unter 16 dürfen nicht gespeichert und ausgewertet werden, sonst kostet es richtig viel Geld. Warum hat Europa kein COPPA, ein europäisches COPPA, wo drinsteht, Daten von unter 16-Jährigen dürfen nicht profiliert werden, Punkt. Das ist korrespondiert mit dem, was ich gesagt habe, für getrennte Systeme. Und das ist das, was wir lernen müssen, dass es ein Werkzeug ist, ein großartiges Werkzeug, wenn es nach unseren Parametern juristisch, ethisch eingerichtet ist. Und diese Parameter können wir bei amerikanischen Firmen, wie es bei uns jetzt eingerichtet im Moment läuft, nicht einfordern. Also sind wir aufgefordert, Systeme zu entwickeln, die nach unseren Parametern funktionieren.
Grundsätzlich noch ganz kurz als generelle Replik. Erstens einmal der Punkt zur Overheadisierung, dass das mehr oder weniger nicht für Aufruhr gesorgt hat bei Lehrerinnen, ist offensichtlich, weil der Overhead so ziemlich das klassische, frontalste, instruktivistischste Medium ist, was es überhaupt gibt. Und der Vergleich hier mit digitalen Medien, die sehr stark konstruktivistisch, multisensorisch agieren können, auch wo Schülerinnen und Schüler mehr oder weniger das Werkzeug an sich in die Hand nehmen können, der hinkt vielleicht. Ich gebe recht, Spitzers Forschungsperformance an sich ist ja grundsätzlich nicht in Frage zu stellen, wenn es um die Auswertung von gewissen Studien geht. Was mich jetzt als Pädagoge in erster Linie stört, ist grundsätzlich ein sehr technokratischer, alarmistischer Diskurs, der uns grundsätzlich nicht wirklich weiterbringt. Einerseits habe ich es ja eingangs schon erwähnt, ich möchte mich sogar als jemand, der vielleicht eine Art digitaler Aficionado ist, mich von diesem technologischen Determinismus und Diskurs entfernen. Und ich glaube, ich bin der Einzige, der jetzt versucht, keine technologischen Wörter hier in den Mund zu nehmen, wenn es um Bildung geht. Also einerseits wird sehr wohl über kritischen Diskurs, Reflexion gesprochen, andererseits wird ein bisschen über, sage ich jetzt einmal, steuerbare Parameter gesprochen. Das ist für mich grundsätzlich auch ein bisschen ein Widerspruch. Aber wenn ich jetzt wirklich darauf eingehen möchte, es geht bei uns in der Lehrerinnenbildung vor allem darum, auch eine Art digitale Medienbildung als Disposition zu schaffen. Das heißt, wir als Hochschule müssen grundsätzlich auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass unsere Studierenden mit der Digitalisierung, dieser globale Begriff, umgehen können. Und da geht es nicht nur um Werkzeuge. Also mir geht es gar nicht um den Fachdiskurs. Also mir geht es jetzt nicht wirklich darum, dass ich jetzt vermittle, dass ein Englischlehrer weiß, wie er ein YouTube-Video einsetzt. Das ist schön und gut. Ja? Aber viel wichtiger ist, und das ist genau diese Kompetenz, die Sie und Sie auch ansprechen, ist ein kritischer Diskurs. Wie können digitale Medien auch aktiv in die Lebenswelt, in den Lebensweltbezug der Kinder eingebaut werden. Und da glaube ich, haben geschlossene Systeme, gesicherte Recherche im Internet wenig mit dem echten Lebensweltbezug unserer Kinder zu tun. Ich spreche da selber als Vater zweier Kinder Und natürlich versuche ich, die Google-Suche einzuschränken, weil da kann natürlich viel passieren. Andererseits sehe ich hier absolute Potenziale, wenn es um YouTube-Videos geht. Ich sage das jetzt einmal ganz salopp, dass hier natürlich enorme Potenziale sind, dass ein Kind zum Beispiel eine Fremdsprache durch das Schauen von YouTube-Videos erlernt. Mit allen Nebenwirkungen, die es natürlich gibt. Sprich Werbungen, die eingeschaltet werden und so weiter und so fort. Das werde ich grundsätzlich nicht verhindern können. Es ist aber der Auftrag einer pädagogischen Hochschule, hier auch Strategien zu entwickeln, wie angehende Lehrerinnen und Lehrer zumindest es schaffen, mit Wissen umzugehen, ihr Wissen zu kuratieren, auch in der Internetrecherche und auch, wie sie mit Quellen umgehen. Also grundsätzlich bin ich da bei vielen Punkten bei Ihnen, wenn es darum geht, die ungefilterten Inhalte ein bisschen aufzunehmen. Aber generell vorzuschlagen, Alternativsysteme irgendwie anzudenken oder auch, wie man auch hin und wieder auch in verschiedenen Publikationen liest, Intranets für Schulen zu installieren, um quasi Google nicht zu verwenden, weil wir mehr oder weniger dann Lehrerinnen als Dienstnehmer von Google mehr oder weniger formen, halte ich jetzt nicht unbedingt für zielführend. Und ein letzter Punkt, zu Spitzer, weil es halt wirklich jetzt ein heißes Thema bei Plus, bei Hart aber fair war. Ich würde ja Hart aber fair teilweise von der Auffassung her und von der Aufbereitung eben mit Karlich vergleichen, wenn es darum geht, teilweise Faktenchecks durchzuführen, die so nicht haltbar sind. Aber hier werden ganz klassisch Kausalitäten mit Korrelationen auch vermischt. Wenn da im Endeffekt, denken Sie an diese Studie, die Handystudie, die vor 3 Jahren rausgekommen ist, ich weiß nicht, von wem sie durchgeführt worden ist, da ist aber groß konstatiert worden, ab der 21. Minute werden Kinder, jetzt salopp formuliert, dick und dumm. Ja? Grundsätzlich denkt jetzt die Bevölkerung, Handys gefährden die Gesundheit und machen dick oder dumm. Und da gibt es eine wunderbare auch Beispiele, wo es um Scheinkorrelationen geht. Da geht es die sogenannte Eiscreme-Scheinkorrelation. Es gibt auch eine Studie in Amerika, die grundsätzlich konstatiert, dass, wenn der Eiscreme-Konsum in Amerika steigt, auch die Anzahl an Morden mit Schusswaffen steigt. Das heißt, ich könnte jetzt dahingehend interpretieren, dass Eis tödlich ist. Ja? Wenn ich mir die ganze Studie natürlich ein bisschen differenzierter anschaue, und das hätte auch der Fall sein müssen mit der damaligen Handystudie, müsste ich wahrscheinlich auch ein bisschen herausfinden, dass möglicherweise ein gesteigerter Konsum an Eis mit der Hitze korreliert. Und durch die Hitze werden die Leute aggressiver und deswegen könnte es teilweise auch zu Schusswaffenmord kommen. Ich weiß, das ist ein sehr plakatives Beispiel. Es geht mir aber lediglich darum, den allgemeinen Diskurs ein bisschen differenzierter zu führen und weniger apokalyptisch und technologisch determiniert. Es geht nicht um IKT oder IT, wenn es um digitale Medienbildung geht. Es geht darum, dass wir mündige Schülerinnen und Schüler auch erziehen, die wissen, wie sie mit rezipierten Wissen umgehen, wie sie ihr Wissen kuratieren und dieses kritisch reflektieren auch in einem digitalen Diskurs. Und das ist unsere Pflicht, ganz aus einer humanwissenschaftlichen Tradition heraus. Und da bin ich schon bei Ihnen.
Vielleicht ein Satz, wenn Sie das Ganze ohne Google und ohne die amerikanischen Konzerne umsetzen, sind wir schon einen deutlichen Schritt weiter. Wenn Sie als ersten Schritt, und ich will jetzt nicht zu viel reden, aber wenn Sie als ersten Schritt realisieren, dass Google keine Suchmaschine ist, sondern eine Selektiermaschine nach Kriterien, die Sie nicht kennen, dann werden Sie auch sagen, dieses Instrument ist kein Instrument, das ich in der Schule einsetzen kann, weil hier Information selektiert wird nach unbekannten Kriterien, auf die dann Schülerinnen oder Schüler zugreifen. Deswegen die Alternative, und das ist keine Fiktion, als Technik wird es schon umgesetzt von Tim Berners-Lee unter dem Projekt Solid. Dort sind sehr viele Pädagogen und Informatiker zugange, zu sagen, wir bauen Systeme nach anderen Parametern, wir müssen uns aus der Abhängigkeit der Monopole befreien. Und das lässt sich durchführen durch alle Konzepte. Das heißt, wenn Sie diese Dienste, wie sie im Moment angeboten werden, nutzen, sind sie fremdbestimmt nach nicht bekannten Kriterien. Anders als in einer Bibliothek, weil dort ganz klar ist, wie sortiert wird, wie Dinge aufbereitet werden. Und dort stehen die ganzen Informationen zur Verfügung. Und das ist meine Vorstellung auch der Aufbereitung von Wissen und Angeboten, auch Lehrangeboten im Netz, dass wir etwas aufbauen wie eine Bibliothek, in der von Fachkräften entschieden wird, wie dieses Material zur Verfügung gestellt wird und nicht nach Werbeeinnahmen von irgendwelchen IT-Monopolen.
Digitalisierung hat sicher einen großen Nutzen für Total Quality Management. Hier gibt es wirklich vernünftige Untersuchungen, angefangen von Bröckling, wenn es geht um die Disziplinierung der Menschen, wie man Menschen dazu gefügig machen kann, wie sie Gesetzen gehorchen, die sie nicht kennen. Das kann man bei sehr viel Philosophie nachlesen und daher halte ich auch diese Rolle, wie Sie es anfänglich heute ausgeführt haben, sehr entscheidend, dass man Menschen klar macht, mit welchen Begriffsbildern werden neue Steuerungsmechanismen entworfen. Und 1973, in den 70er Jahren, war ja sehr bekannt Robinson, damals diese Umstellung auf diese Ich-Kann-Curriculum-Systematik. Und hier ist völlig klar drinnen, er bestreitet nicht, dass das Studium der geistigen Quellen der Antike beglückt. Eine zentrale Position im Curriculum der allgemeinbildenden Schule ist für diese Welt aber damit nicht nachgewiesen. Und damit war völlig klar, die Inhalte fallen raus. Es geht eigentlich um Disziplinierungsmaßnahmen und es geht eigentlich um Techniken, das selbst scheinbar mit einer Freiheit auszustatten. So wenn Niklas Luhmann davon spricht, wenn die Individuen ihre Freiheiten als selbstgestaltet empfinden, dann ist die totale Machtkontrolle geschafft worden. Und zur banalen Kritik, es gibt philosophisch und sehr interessante und sehr vernünftige Kritik. Wenn ich angeführt habe, die Komikstudie, ich traue mich das auch zu sagen, bei Spitze ist eine polemische Kritik, aber keine wissenschaftlich gute. Seite 80, digitale Demenz, gerade weil der Computer den Schülern geistige Arbeit, wie zum Beispiel das Abschreiben abnimmt, muss er zwangsläufig einen negativen Effekt aufs Lernen haben. Spitzer, in der Tendenz bin ich gern mit Ihnen dabei, in der Propagandawirkung und wissenschaftlich nachgefragt in seinem Kapitel hält nicht. Ich finde es viel interessanter, mit Anders und Bröckling und Canetti nachzudenken, was wirklich Menschen steuert. Und da geht es um das, was Sie so wirklich hervorragend jetzt herausgeschält haben, ist, es geht darum, bewusst zu machen, mit welchen Inhalten wir in Wirklichkeit arbeiten und wie viel Fremdsteuerung in einem Großteil der digitalen Angebote steckt. Und dafür brauchen wir mündige Lehrpersonen, die auch mit diesem Geschäft umgehen können.
Ja, ich möchte vielleicht dann nur dazu fügen, also da bin ich Ihnen wirklich auch dankbar, dass Sie das heute in der Früh mal mit einem Zwischensatz von Ihrer eigenen Biografie angesprochen haben und das heute für einen wichtigen Punkt, nämlich, ich glaube, Sie haben von diesem SQL-Betriebssystem gesprochen, heißt das SQL, ja? Sie haben gesagt, was will ich damit meinen, vielleicht habe ich den falschen Nomination, nämlich, dass wir uns eigentlich dafür einsetzen müssen, und das war schon stark auch europäische Universitäten, diese Open Sources. Wie mir bitte vor 20, 30 Jahren sind wir ja wie die Herolde hinterhergerannt hinter den amerikanischen Bill Gates, ja, und Apple und was auch immer und sind eigentlich nicht draufgekommen, und das war schon europäischer Input von Universitäten aus Europa, die gesagt haben, wenn es schon ein weltweites Netz gibt, dann ist es aber wichtig, dass der Zugang wirklich für alle ermöglicht wird, auch zu diesen Open Sources. Und ich finde, das hinter dem muss man sehr stark genau sein, dass man sagt, warum muss ich eine Oracle-Datenbank nehmen? Ja? Warum muss ich diese Dienste? Das sind jetzt schon sehr Teilgeschichten, aber ich meine, oder wir haben den Computerführerschein bitte jahrelang, glaube ich, bis heute immer wieder programmatisch in unsere Schullandschaft gebracht. Und was haben wir dort gemacht? Microsoft-Produkte haben wir ihnen vermittelt. Ja, eine Access-Datenbank haben wir kennengelernt. Ja, bitte, das ist ja für mich kein Computerführerschein. Das ist das Gleiche, wenn ich nur fahren lerne mit einem VW. Ja, ich möchte aber später einen Fiat fahren. Also das sind Dinge... Oder mit einer wirklich gediegenen BMW 1000. So, jetzt haben wir's. Also wenn es darum geht, dann muss ich sagen, das, glaube ich, sind gewisse Fehlentwicklungen, die man im Blick haben muss. Und wenn ich jetzt junge Leute auf das setze, dann geht es mir, und das wiederhole ich jetzt noch einmal zu sagen, wie gehe ich mit Daten um, aber auch wie ist es mir möglich, einen Zugang in diese Welt zu verschaffen. Und das ist für mich absolut eine soziale Herausforderung, eine ethische. Wenn ich also praktisch dort schon die Schranken setze, dass nur wenn ich Kohle habe und die Programme alle kaufen kann, da wären jetzt diese Firmen eh schon ganz anders. Früher habe ich noch für ein Mikroprodukt mindestens über 1.000 gezahlt. Jetzt kann ich schon mit 7 Euro kaufe ich es mit der Maschine klar mit, ja, wo auch immer das dann woanders verrechnet wird. Aber prinzipiell erkennen die, dass das nicht mehr so funktioniert. Ja? Dass ich das eben nicht mehr, so wie Sie richtig sagen, versperren kann in einem Tresor und kein anderer kupfert das ab und programmiert das nach. Und ich glaube, diese Angst, dass da mein Produkt nicht mehr gekauft wird, gibt man es, glaube ich, billiger her. Aber das ist ja für mich keine pädagogische Einsicht. nicht. Aber ich glaube, wir müssten stark in das hineingehen, zu sagen, dass genau das für mich ein paar Dinge sind, anders mit dieser digitalisierten Welt umzugehen. Und deshalb bin ich immer ein bisschen einfach dagegen, das wirf ich jetzt Ihnen wirklich nicht vor, aber zum Beispiel, weil du Spitzer angeredet hast, die Dinge alles so zu problematisieren, eine Panikstimmung zu erzeugen, ja furchtbar, und es ist die digitale Welt und alle haben auch schon ein zweites Smartphone und das ist ja alles furchtbar, sondern die Frage ist, wie gehe ich mit denen in einen Diskurs, ja, der auf einer hohen Ebene abläuft, der wirklich darüber nachdenkt, so wie du sagst, wo ist der Werte basiert, wo sind da gewisse ethische Fragen, wo sind da Haltungen, die dahinter zu fragen sind. Das wäre eigentlich meine Herausforderung und zu schauen, wenn es so eine Welt gibt, auch zu schauen, hier muss es, und da bin ich wirklich einer, der sagt, sozial zu denken, einen Zugang geben für möglichst alle. Ja? Und da bin ich auch gegen geschlossene Systeme, weil ich verstehe Anliegen in geschlossenen System. Da sind Dinge schon vorselektiert, aufbereitet, wenn ich sie richtig verstanden habe. Auf die noch nur einen Gedanken fertig. Nur bei geschlossenen Systemen habe ich immer den Eindruck, da kann aber nicht jeder dazu. Da habe ich schon wieder eine Hürde. Das heißt, damit beginnt man schon etwas, wo ich wieder sage, entwickeln sich da nicht eher antidemokratische Entwicklungen, auch wenn es vielleicht gut gemeint ist und gut gewollt. Das ist vielleicht etwas, was ich da noch ein Stück einbringe. Deshalb so dieses Open ist für mich schon eine wichtige Begrifflichkeit.
Eine Ergänzung, geschlossene Systeme heißt immer da, wo ich Verantwortung für die Daten habe. Also das, was von Tim Berners-Lee und anderen entwickelt wird, ist eine source-offene Entwicklung, also solid, jeder kann reingucken, jeder kann was entwickeln. Aber wenn ich in bestimmten Situationen bin, das ist entweder die Schule oder das ist auch Arzt-Patienten-Verhältnis, also wirklich wichtige Daten, die werden in geschlossenen Systemen gehalten. Und da sind dann die Beteiligten auch so, dass sie sagen müssen, der Arzt darf zugreifen, Krankenhaus darf zugreifen, aber sonst niemand. Also dass man auch festlegen kann, wer Zugriff auf die Daten hat. Also das ist grundsätzlich offen, Transparenz, Datentransparenz, Systemtransparenz sind ganz große Begriffe, aber auch Datensparsamkeit und Datenhoheit. Und dann kann ich sagen, zum Beispiel im schulischen Kontext, diese Daten, die, wenn Schüler mit Programmen, Lernsoftware arbeiten oder so, die Daten können lokal erhoben werden, auch als Lernstandsmessung, zum Beispiel Rückmeldung für die Schülerinnen und Schüler selbst, möglicherweise auch für die Lehrkräfte, wenn man das nicht nach außen gibt, aber von außen kann jetzt kein Google oder Apple oder Amazon auf diese Daten zugreifen. Das ist so dieser Mix aus geschlossen und offen.
Ja, vielleicht nur noch eine Anmerkung. Ich würde mich sehr Ihnen anschließen, Herr Koratzer, dass wir auf die Grundfragen, also das Problem ist, wenn wir auf die Ebenen rutschen, jetzt pro oder contra irgendwas Computer und dann hören apokalyptisch angeblich versus digital euphorisch, könnte ich dann sagen. Die Frage ist, um was es dabei eigentlich geht, um diese Fragen der Steuerungsinteressen, die, deshalb war ich eigentlich ganz froh, dass wir unsere beiden Beiträge heute Morgen hintereinander hatten, die ja hoffentlich einigermaßen deutlich geworden sind. Und insofern ist das Allheilmittel Reflexion ehrlich gesagt untauglich, weil noch während ich reflektiere über mein digitales Medium, landen die Daten A im Big Data oder bei der NSA oder sonst irgendwo. Daran tue ich mit meiner Reflexion nichts. B, haben die Erfahrungen der 70er Jahre da deutlich gezeigt, dass dieses Programm einer Medienkritik komplett scheitert. Das ist in meinem Fach Kunst exemplarisch gewesen. Ja, der große Aufbruch nach 68, medienkritische Erziehung, alle Kunstpraxis raus, nur noch kritisch über Kultur, die Kulturindustrie und so weiter reflektieren, scheitert, weil das Medium selbst, und das sage ich jetzt in auch positiv, das Medium selbst ist so stark, damit kommen sie nicht klar. Und unter uns gesagt, Sie haben selber ja beide implizit eingeräumt, wie schwierig das ist, das mit Ihren Kindern zu verhandeln. Vielleicht ist das unabhängig von Herrn Spitzer auch ein Hinweis darauf. Also die Phänomenologie ist doch recht eindeutig, dass diese Medien Suchtcharakter haben. Und die mir ist noch nicht, ich sage Ihnen ganz ehrlich, mir ist nicht wirklich klar, woran das eigentlich liegt. Aber die ganzen Phänomene, die wir beobachten, deuten massiv darauf hin. Und die Frage ist eben, was hat gegen die Macht dieser, das sind ja vor allem Bildmedien, und das können Sie sehr wohl auch bildwissenschaftlich beschreiben, was das eigentlich für Mechanismen sind. Da hilft eben Reflexion alleine relativ wenig auf Dauer.
Gut, wir haben noch einige wenige Minuten für Fragen aus dem Publikum. Ich habe das Mikro, also wer möchte.
Weil ich jetzt nicht auf der Suche nach Harmonie bin, aber auch auf der anderen Seite die Klammer versuche zu denken zwischen den Personen, die jetzt am Podium diskutiert haben. Und mir ist hier sozusagen die eine Formel, die ich jetzt sehr stark wahrgenommen habe bei allen Diskutanten, das ist die Frage der Ethik. Und ich denke, da ist was drin für die Lehrerinnenbildung. Also wir müssten sozusagen meine Konsequenz wäre sozusagen jetzt aus dieses heutigen Tages, dass wir für Fächer sorgen müssen innerhalb unserer Curricula, in denen diese Themen verhandelbar werden. Also sozusagen nicht Medienbildung betreiben im Sinne von, wie bringe ich die Medien und das Volk, sondern Medienkritik unter dem Vorwand, wie, unter welchen problematischen Verhältnissen kommen sie zum Einsatz und bin ich überhaupt in der Lage, weil wir reden von Mündigkeit, da muss ja die Lehrperson, da muss ja sozusagen sehr, sehr viel vorhanden sein im Vorfeld, um diese Mündigkeit auf der Schülerseite und der Schülerinnenseite überhaupt in Bewegung zu bringen. Dann würde ich dieser Reflexion doch wieder eine Chance geben. Denn das heißt ja nichts anderes als nachdenken lernen. Und ich glaube, der Comenius, also um ihn nochmal ins Spiel zu bringen, hatte ja 10 Jahre Zeit für sein drittes Prinzip, auf jede erdenkliche Art und Weise, nachdem ihm die Royal Society diese große Didaktik zurückgeschmissen hat. Er hat gesagt, wieso? Ja, weil das genau der gleiche Quatsch ist wie der Nürnberger Trichter. Und dann hat er nach 10 Jahren die pansophische Idee gehabt, auf alle erdenkliche Weise folgt eben nur, wenn es dem Menschen nachher besser geht. Und wenn wir unter dieser ethischen Dimension sozusagen was wissen wir über Medien in der Zukunft, was wissen wir über Technik in der Zukunft? Der Overhead-Projektor, würde ich sagen, ist ein schlechtes Beispiel, weil der hat selber nichts gemacht. Schön wäre es gewesen, aber diese verdammten Folien mussten wir alle selbst schreiben. Ja, und das ist fürchterlich. Aber was wir nicht wissen können, aber die Ethik bleibt uns. Die Medien können machen, was sie wollen. Aber wenn wir Leute haben, denen wir dann vertrauen können, und da bräuchte es in der Lehrerinnenbildung aus meiner Sicht einfach ein größeres Fenster für solche Fächer. Das ist jetzt keine Frage gewesen.
Als Ergänzung, diese Diskussion führen übrigens auch die Kollegen aus der Technik. Wir haben ja in Baden-Württemberg dieses Referat für Wirtschafts- und Technikethik und Kollege Wörz hat seit 2-3 Semestern jetzt diese Liste Künstliche Intelligenz und Ethik ins Leben gerufen. Wir diskutieren mit 230 Kollegen intensiv, was man mit den Technik machen kann, also Technikfolgeabschätzung. Wir sind als Geisteswissenschaftler etwas rund unterrepräsentiert, bei 230, aber auf der anderen Seite sind wir auch diejenigen, die einfach die frechsten Fragen stellen oder auch mal die frechsten Thesen formulieren und einige Kollegen springen dann auch ab, aber diese Diskussion wird nicht nur in der Pädagogik gestellt, was kann man mit den, was darf man mit den Techniken machen, sondern auch tatsächlich in allen Bereichen, medizinischer Bereich, produktionstechnischer Bereich, Umweltversorgung und welche Entscheidungen dürfen uns das Thema abnehmen und wo muss ein Mensch entscheiden. Und diese Diskussion wird durchgängig in allen Disziplinen geführt.
Ich würde da gerne auch nochmal anschließen, weil ich finde diese Perspektive, die Sie jetzt aufgemacht haben, richtig. Und dann ist sie eben aber nicht Digitalisierung, sondern dann ist sie das, was ich vorhin versucht habe, kurz anzudeuten. Dann wäre Digitalisierung nicht Medium, sondern Gegenstand von Unterricht. Das heißt, im Kunstunterricht, das muss ich jetzt sagen, weil ich jetzt das Fach halt lehre, arbeite ich selbstverständlich darüber, wie arbeiten Bilder, wie funktionieren Bilder, wie, und zwar ja eben auch nicht nur in der Rezeption, sondern auch im eigenen Gestalten. Und selbstverständlich baue ich darüber dann ein Verständnis darauf auf, was Bildrhetorik ist, wie Bilder wirken, wie ich die auch selber so anlegen kann, dass sie kommunikativ wirken und so weiter. Ja, und dann sind es aber, dann müssen wir eben gar nicht die Welt neu erfinden, sondern es sind Aufträge an Fächer und Fachdidaktiken, darüber nachzudenken, was in den jeweiligen Fächern eigentlich sich an dem Gegenstand Digitalisierung mit dem Fach verstehen lässt. Also das wäre für mich dann tatsächlich der Weg, und dann wären wir im Übrigen auch wieder bei den Fachcurricula, nicht ein Fach Digitalisierung oder Medien oder sonst irgendwas, sondern genau die Frage, vielleicht braucht man ein Fach Informatik im Sinne eines tatsächlich Einführens in diese Modelldenke, aber dann wären es tatsächlich Fragen, wo am Gegenstand, über den Gegenstand gearbeitet wird und nicht mit dem Medium, und der Rest, ja, geht hinten rüber.
Also ich möchte unmittelbar anschließen, und ich schließe mit dir, Berti, da voll und ganz an. Ich glaube, dass, wenn wir sagen Ethik, das ist ein Teilbereich der Philosophie. Und wenn wir uns unsere Studien anschauen, egal in welchem Bereich, das ist das, was wir auch innerhalb der allgemeinbildenden Lehrpläne immer mehr vernachlässigen. Das heißt, es ist uns mittlerweile wurscht geworden. Selbst in einer sogenannten Langform AHS, ja, haben wir ein Jahr, und da ist Philosophie mit Psychologie zusammen. Ja, jetzt nichts gegen die Kombination, jetzt bitte das nicht falsch zu verstehen hier, aber im Grunde ist das ja im Grunde, das ist alles. Und da frage ich mich schon stark, wenn ethische Ansätze, müssen wir eigentlich manches, und das höre ich auch ein bisschen von Ihnen heraus, diesen philosophischen Grundprozess, dieses philosophische Fragen, dieses wirklich dem auf den Grund zu gehen, ist eigentlich ein Stück eine Antwort, auch mit diesen ganzen Digitalisierungsüberlegungen umzugehen. Und das, meine ich, ist etwas, wo ich mich frage, sind wir dazu an den Hochschulen bereit? Weil ich habe nur gespürt, wie ich bin Theologe, möchte ich da vielleicht sagen, und ich habe auf der Uni immer gemerkt, wenn dieses Freifach war, wo sich aus allen Fakultäten jemand ein paar Stunden genommen hat, waren bitte in der Theologie, auch bei meinen Kollegen, die meisten Leute aus der Ecke Informatik und Technik. Ja? Das heißt, die haben sich am stärksten interessiert für Theologie und Philosophie. Das sagt auch was aus. Das sagt nicht aus, dass die dort Nackerbatzeln waren. Die haben nur gespürt, sie brauchen für ihren Fachbereich als interdisziplinäres Pendant oder Zusammenwirken genau diese Ansätze, die ihnen ein Stück in ihrem Studium vielleicht auf dem Weg ein Stück auch weiterhelfen können. Und das, meine ich, ist für mich schon ein Ansatz, wo wir uns, glaube ich, auch ein Stück treffen, wie wir hier sitzen.
Ich möchte eigentlich nur anschließen, und ich bin froh, Berti, dass du das eben auch erwähnt hast, denn es wäre auch meine Idee und Vision, das Thema der Medienbildung, und da rede ich bewusst jetzt nicht von der digitalen Medienbildung, Sie haben das ja wunderbar genannt, wie entstehen Bilder, wie werden Bilder aufgenommen, wie werden Bilder auch interpretiert, das wäre auch mein Ansatz, wegzugehen von den Fächern. Es muss digitale Medienbildung nicht immer nur im fachdidaktischen Diskurs stattfinden. Das geht am einfachsten, deshalb wird es ja auch gemacht. Es ist halt am einfachsten, im Deutschunterricht zu zeigen, welche Tools oder Apps meiner Meinung nach zum Beispiel auch die Orthographie verbessern, zum Beispiel, weil das geht halt einfach und ist am wenigsten schmerzhaft. Schmerzhaft wird es wahrscheinlich, wenn man das in den Disziplinen oder Fächern wie der Psychologie, der Soziologie, der Philosophie einfach auch einmal erörtert. Und das ist genau der Punkt, der uns auch als Pädagogische Hochschule Wien sehr wichtig ist. Wir wollen natürlich, und das hört sich vielleicht leicht pathetisch an, ja, einen weltoffenen, kritischen Bürger, Lehrerin ausbilden, die sehr wohl nicht sofort auf die digitalen Aficionados reinfällt und sofort in einen Tool-Determinismus fällt und sofort alles aufnimmt. Ja? Also im Idealfall bilden wir Lehrer aus, die eben nicht sofort beim Apple Store in Wien oder in London stehen, wenn das neue iPhone rauskommt, sondern mit ihren Kindern und Schülerinnen diskutieren, welche gesellschaftspolitischen und ethischen Implikationen denn dieser technologische Determinismus, dieses Data-Driven Education-Prinzip wirklich hat. Und da möchte ich schon auch die Lanze brechen für unser Haus, unser Zentrum für Lerntechnologie und Innovation an der Pädagogischen Hochschule Wien liefert genau diese Ansätze in Zusammenarbeit mit dem Ministerium im Kontext der digitalen Grundbildung, dass eben unterschiedliche Segmente im Professionalisierungskontinuum eines Lehrers eben nicht nur darum gehen, wie schalte ich den Computer ein und wie kann ich bei Word ein Dokument abspeichern, was auch immer noch schwierig ist, ja, aber es geht vor allem auch darum, wie Schulentwicklung im Kontext der Digitalisierung funktionieren kann. Und da ist es, glaube ich, für uns auch sehr wichtig im Segment der Schulleiterinnenausbildung, dass wir dahingehend auch unsere angehenden Bildungsmanagerinnen und Schulleiter dahingehend auch sensibilisieren, kritisch zu denken. Also unser Appell auch von den Zentren lautet, weg von der Technologie und hin zu einem kritischen Diskurs, und insofern finden wir hier vielleicht abschließend eben doch den kleinsten gemeinsamen Nenner, wenn es um diesen Diskurs geht, und ich bin bei Ihnen, wenn es um das Thema Reflexion geht, dann ist es natürlich teilweise schon ein bisschen redundant, weil die Reflexion teilweise schon als Allheilmittel für alles dient, und da müssen wir uns vielleicht ein bisschen auch vorbewegen und das auch ansprechen.
Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Alle erschöpft, erschöpft. Okay. Big Data speichert unsere Erschöpfung ab. Gut, dann danke ich den Podiumsgästen.
Entschuldigung, wenn ich da das Protokoll jetzt breche, aber das haben wir uns jetzt quasi vereinbart. Ich darf stellvertretend für in Abwesenheit unserer Rektorin den Diskutantinnen recht herzlich mit einer hauseigenen Publikation danken, die heißt Schule neu denken und medial gestalten. Ich darf mich bei Ihnen recht herzlich bedanken. Ich darf mich noch einmal recht herzlich bei dir, Berthe und Gerhard, auch für die Tagung bedanken. Ich finde es großartig, dass so ein Diskurs auch in Zeiten der Digitalisierung stattfinden kann und soll, und bin froh, dass wir da weiterhin den richtigen Weg und den Diskurs gehen, und darf mich recht herzlich bedanken, und es verdient eine Runde Applaus. Danke, lieber Andreas. Danke.